Es hat ein neuartiges Weltraumprojekt in den USA begonnen. Ein Schimpanse und der nach eigener Aussage cleverste Amerikaner der Welt, Präsident Donald Trump, werden also für einige Jahre ins Universum geschickt. Beide bekommen einen Umschlag, der sämtliche Anweisungen enthält. Nach dem Start der Rakete öffnet der Schimpanse das Kuvert, schaut lange darauf und fängt dann an, geschäftig mehrere Knöpfe zu drücken, Schalter umzulegen, Regler zu verschieben, verschiedene Instrumente zu bedienen. Der cleverste Mann Amerikas öffnet verwundert seinen Umschlag, nimmt einen kleinen Zettel heraus und liest: Affe füttern, Finger weg von den Apparaten.
Damit sind wir mitten im Thema von heute, und zwar Weltall, Universum, Galaxien. Wer von Ihnen könnte alle 9 oder 8 Planeten?
Wir fangen mal hier drüben an, der ganz kleine.
Wer weiß das ganz kleine da hinten? Pluto, okay. Stimmt nicht? Okay, wir merken, stimmt alles nicht.
Der Kai fragt, also muss der Kai die Antwort wissen, weil ich weiß sie
nicht. Also ich weiß, dass das hier die Erde ist. Okay, Nummer 3. Das ist das Thema heute, mit dem wir uns beschäftigen. Wie passen die neuen Entdeckungen der Wissenschaft zusammen mit unserem Glauben?
Stephen Hawking, einer der größten Wissenschaftler der letzten Jahrzehnte, ist der Meinung, und ich zitiere ihn: Spontane Erzeugung ist der Grund, warum etwas ist und nicht einfach nichts. Warum es das Universum gibt, warum es uns gibt. Es ist nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat. Und der Chemiker Peter Atkins, der ebenfalls in Oxford forscht, ergänzt: Die Religion ist gescheitert. Und ihr Scheitern sollte offengelegt werden. Die Wissenschaft, die höchste Freude des Intellekts, sollte als Königin anerkannt werden.
Dagegen setzt Carlo Rubbia, der frühere Leiter des Europäischen Kernforschungszentrums CERN, bei Genf folgende Worte: Als Forscher bin ich tief beeindruckt durch die Ordnung und Schönheit, die ich im Kosmos finde, sowie im Inneren der materiellen Dinge. Und als Beobachter der Natur kann ich den Gedanken nicht zurückweisen, dass hier eine höhere Ordnung der Dinge existiert. Es ist eine Intelligenz auf höherer Ebene vorgegeben, jenseits der Existenz des Universums selbst. Es muss eine Intelligenz geben darüber hinaus.
Was glaubt ihr? Widersprechen sich Wissenschaft und Glaube? Wir wollen mal eine kleine spontane Umfrage mit euch machen, wirklich spontan, deshalb auch spontan antworten. Wer glaubt, tendiert er zur Position von Stephen Hawking, ja, ob es Gott wirklich gibt? Die Wissenschaft macht es ja immer deutlicher, dass wir ihn im Grunde nicht brauchen. Wer sagt, dass es...
Wer ist eher bei Hawking? Super, herzlich willkommen.
Einige.
Wer ist eher bei Carlo Rubbia, der sagt, diese Vielfalt und diese Schönheit, da muss es eine Intelligenz dahinter geben? Wer sagt eher diese? Okay, Heimspiel.
Und wer sagt, ich habe eigentlich viel mehr Fragen als Antworten? Das ist die Mehrheit.
Dieser Go Special zum Thema von schwarzen Löchern und hellen Sternen, lässt sich Gott im Universum finden, sitzt genau in dieser Spannung an, die auch hier im Saal deutlich wird.
Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer der Andreasgemeinde, die diesen Go-Special verantwortet. Und neben mir steht Kai Scheunemann, pastoraler Leiter in der Andreasgemeinde. Er verantwortet das Oktoberfest, das heute mit diesem Go-Special startet. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle so zahlreich den Weg hierher gefunden habt.
Ganz besonders begrüßen wir einen Gast heute unter uns, und das ist Professor Heino Falke. Bitte begrüßt ihn mit einem warmen Niederhöchstädter Applaus.
Ruhig in die Mitte.
Professor Dr. Heino Falke unterrichtet an der Radboud-Universität in Nimwegen, lehrt und forscht dort. Er ist Mitglied der Königlichen Niederländischen Akademie der Wissenschaften und hat das Team geleitet, das das erste Foto eines schwarzen Loches geschossen hat. Schön, dass du hier bist.
Um dich den Menschen hier ein bisschen näher zu bringen, haben wir drei kurze Fragen an dich. Die erste: Was dachtest du in dem Moment, als es euch gelungen ist, deinem Team und dir dieses schwarze Loch zu fotografieren? War es eher dieses Tschakka, jetzt ist der Nobelpreis nahe? Oder war es ungläubiges Staunen, Schweigen? Wie hat das Team reagiert?
Ich habe schon eine Stunde geschwebt, so über dem Boden, als wir das zum ersten Mal gesehen haben. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Weil wir hatten das in unseren Simulationen, hatten wir das schon immer wieder simuliert, wie es aussehen sollte. Und es war aber so ein bisschen wie die Begegnung mit einer alten Liebe, die mal 20 Jahre nur Briefe geschrieben hat. Und plötzlich sieht man es Auge in Auge gegenüber. Aber dann auch sofort das Gefühl, oh wei, hält die Beziehung jetzt? Ja? Jetzt müssen wir miteinander umgehen. Und wir haben ja dann noch ein Jahr die Daten analysiert oder so ein Dreivierteljahr, bevor wir sie publizieren konnten. Stimmt das überhaupt, was wir da sehen? Das ist ja eine der wichtigen Fragen. Dass man auch sich kritisch hinterfragt, will man das jetzt sehen? Deswegen sieht man es oder ist es echt? Ich glaube, bei der Beziehung ist es vielleicht auch so, ne, dass man da gucken muss.
Also, wegen Beziehung, du hast deine Frau mitgebracht.
Ich, ja, die hat, genau. Die hab ich, erdet, das hab war ich genauso, die habe ich gesehen, gesagt, die heiratest du. Und sie hat gesagt, was für ein Idiot. Das war,
und er hat dich eines Besseren belehrt.
Genau. Nee, sie hat mir dann erklärt, wie man das macht. So mit der
was machst du Beziehung zur Entspannung, außer ins Weltall zu schauen?
Ach, was mache ich? Hin und wieder mal zum Gottesdienst gehen, eigentlich jeden Sonntag, mal gern auch hier hin. Wir waren gestern auf dem Altkönig, sind mal hochgelaufen zusammen, gewandert. Ganz manchmal fliege ich mit dem Ultraleichtflugzeug in die Luft. Ja, so.
Schön.
Und hast Volleyball, ich spiele gern Volleyball. Ah,
sehr cool. Und hast du noch einen Lebenstraum, irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern nochmal erleben, dir erfüllen?
So einen tollen Gottesdienst zu haben in Frechen, wie ihr ihn habt. Also das wäre, glaube ich, noch mein großer Traum. Wir machen es auch, also ein paar Mal im Jahr machen wir auch sowas Ähnliches, aber wir kriegen nicht das ganze Bürgerzentrum voll, sondern nur unsere Kirche, aber das ist schon ganz okay.
Super. Sehr gut. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was du uns nachher zu sagen hast.
Genau. Vielen Dank.
Auch hier habt natürlich die Möglichkeit, eure Fragen an Heino Falke später im Q&A zu stellen. Von daher hört genau zu, schreibt eure Fragen schon mal auf den Zettel, der bei euch auf den Plätzen ist.
Neben der Frage gibt es auch noch mein Gebetsanliegen und vielleicht beschäftigen euch Dinge in eurem Leben. Kummer, Sorgen, vielleicht aber auch Freude. Wir freuen uns, wenn ihr auch das notiert unter Gebetsanliegen, denn wir wollen für euch beten. Wir werden manches hier dann auf der Bühne nachher beten, aber kein Gebetsanliegen geht verloren. Wir werden es dann in einem unserer Gebetskreise in der kommenden Woche vor Gott bringen. Seid also auch da wirklich forsch und mutig. Notiert Fragen und notiert Gebetsanliegen.
Und jetzt lehnt euch zurück und genießt diese eine Stunde. Diese eine Stunde, in der der Gott, der das alles hier und noch viel mehr geschaffen hat, versprochen hat, in dieser kleinen Kugel zu Hause zu sein und versprochen hat, heute hier im Bürgerzentrum in Niederhöchstadt zu sein, weil er eine Sehnsucht hat, dein Herz zu berühren. Vielleicht hilft dieser Gottesdienst dazu. Genießt die nächste Stunde.
Film ab.
Fly me to the moon. Und das machen wir jetzt gleich. Ich nehme Sie mit auf eine Reise durch den Weltraum. Das, was wir eben schon gesehen haben, von der Erde hinaus an schwarzen Löchern vorbei bis hin zum Urknall. An den Planeten vorbei mit Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und den Pluto, der ist nicht mal da, den haben wir weggestimmt. Das ist ein Zwerg geworden in letzter Zeit. War ich sogar dabei, ich habe ihn mit weggestimmt, damals bei der IAU. Meine Reise durch Raum und Zeit, das ist immer so, wenn man in den Weltraum hineingeht, dass man eigentlich die Perspektive ändert, dass man auch Raum und Zeit ändert. Aber ich will anfangen mit einem Vers aus dem Römerbrief. Und wir werden immer wieder auch ein paar Verse aus der Bibel sehen, die ich da erwähnen werde zwischendurch. Und das ist so ein bisschen eigentlich auch ein Motto, dieser Vers, der mir als Wissenschaftler und als Christ eigentlich auch so die Grundlage bietet. Warum, wie bringe ich die beiden Dinge zusammen? Und was ist mein Auftrag eigentlich als Wissenschaftler und auch als Christ? Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen. Das steht ganz am Anfang des Römerbriefs, das große Kapitel, das große Buch des Paulus. Also, wir können Gottes Kraft, die Eigenschaft Gottes, auch an seinen Werken wahrnehmen. Und zwar wie? Mit der Vernunft. Glaube ist nicht nur Irrationalität, ist nicht nur Emotion, das ist auch, es ist wichtig, dass wir was fühlen, das ist ganz entscheidend. Aber Glaube ist auch Vernunft. Und wir können unsere Vernunft gebrauchen und einsetzen, um tolle Gottesdienste zu gestalten, tolle Predigten zu halten. Ob das meine so ist, weiß ich noch nicht, aber sicherlich, ihr haltet tolle Predigten. Und wir können etwas lernen über die Natur. Und wenn wir das tun, entdecken wir dahinter auch etwas über den Ursprung von allem. Und das haben wir eben die Diskussion ja schon gehört. Die einen sagen, och, da ist ja nichts am Anfang. Und der andere sagt, nee, wenn ich mir das anschaue, dann lerne ich etwas über den, der dahinter steckt oder das, was dahinter steckt. Und das hat mich immer angetrieben. Ich wollte immer wissen, was steckt eigentlich dahinter. Deswegen habe ich mich so in die Naturwissenschaften hineingetrieben und habe da mal Fragen gestellt. Und so bin ich auch zum Glauben gekommen. Ich habe viel in der Bibel gelesen und Fragen gestellt und ganz kritisch diskutiert, alles in Frage gestellt. Und es war für mich eigentlich ein paralleler Prozess, dieses Nachfragen mit dem Verstand. Aber irgendwann, auch in der Wissenschaft, ist die Intuition und das Gefühl wichtig. Ja, zu wissen, was ist wichtig in der Wissenschaft, das geht nicht immer über den Verstand. Man muss manchmal die richtige Nase haben, die richtige Intuition, um zu spüren, da geht's lang. Weil auch in der Wissenschaft weiß man nie genau, wo man vorher, wo man am Ende auskommt. Man muss es manchmal erspüren. Und ich denke, wenn wir alle in den Himmel schauen, dann schauen wir da nicht nur wissenschaftlich hin. Ich denke, wenn jeder hat das mal erlebt, dass er in den Bergen oder am Strand gesessen hat und die Sonne geht unter und dann auf einmal sieht man diesen wunderschönen Sternenhimmel dort oben. Und man merkt, da ist auf einmal ein viel weiterer Raum dort im Himmel. Man wird eigentlich mit den Gedanken nach oben gezogen. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe Astronomie gemacht, nur weil ich jetzt mehr Wissenschaft und mehr Physik machen wollte. Es war auch die Faszination des Unbekannten, des Mysteriösen, der Weite, der Größe, die da ist. Herauszufinden, was steckt dahinter. Genau das fasziniert einen an der Astronomie. Und ich glaube, das ist einer der ältesten Gefühle, die es gibt. Und wir teilen das mit Menschen aller Generationen und allen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Die Astronomie ist eigentlich einer der ältesten Wissenschaften, überhaupt die älteste Wissenschaft der Welt. Schon die Urmenschen haben sich die Sterne angeschaut, haben sie benutzt, um Jahreszeiten zu bestimmen und haben da ihre Geschichten erzählt und sich Gedanken gemacht, was da drüben ist. Und wir finden das auch in der Bibel immer wieder, die Faszination des Himmels. Und ich bin dann fasziniert von den Menschen, die 2500 Jahre vorher ihre Gedanken aufgeschrieben haben, wenn sie in den Himmel geschaut haben. Und man spürt die Faszination. Und ich glaube, das teile ich mit Ihnen. Ich kann das heute immer noch lesen und genießen und mich darüber freuen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk, hat David geschrieben. Also er schaut nach da oben, nicht nur mit dem Verstand, sondern für ihn ist es auch eine Inspiration, etwas von der Großartigkeit Gottes zu erleben. Also ich glaube, als Christ muss man sogar Wissenschaft machen, also der eine oder andere. Ja, es ist kein Widerspruch. Also eine Kirche, die keine Wissenschaft macht oder keine Wissenschaft zulässt, die schließt einen ganz wichtigen Teil des Lebens aus. Wir müssen die Welt ja anschauen, sie erleben und uns darüber freuen und dann auch begreifen, was es bedeutet. Und genau das macht Wissenschaft. Deswegen denke ich, ist es ganz, ganz entscheidend, dass Wissenschaft und Glaube ganz eng zusammengehen, dass sie sich gegenseitig befruchten, immer wieder auch korrigieren. Ja, Wissenschaft allein, glaube ich, geht manchmal auch in eine falsche Richtung, weil sie vielleicht auch ein komisches Menschenbild hat. Und ich glaube, da kann man sich gegenseitig befruchten und helfen. Na, jetzt fangen wir an mit unserer Reise und fliegen tatsächlich zum Mond. Das haben wir letztes Jahr gemacht in meiner Gruppe. Wir sind tatsächlich mit einem Experiment zum Mond geflogen. Das kreist jetzt um den Mond auf einem chinesischen Satelliten. Und was wir hier sehen, ist Erde und Mond in Projektion. Und der Mond ist 390.000 Kilometer entfernt von der Erde. Und das Licht braucht von der Erde zum Mond 1,3 Sekunden. Wenn ich also einen Lichtstrahl losschicke, die Lampe hier anmache, dann dauert das Licht, braucht das Licht 1,3 Sekunden, um bis zum Mond zu kommen. Auch jede Radiostrahlung, jede Radiowelle, jeder Anruf dauert 1,3 Sekunden bis da oben, mindestens. Manchmal braucht ja die Schaltung noch was länger. Und das heißt, der Abstand von der Erde zum Mond ist eine Lichtsekunde. Das ist die Grundeinheit eigentlich, kann man sagen, in der Astronomie, ist der Lichtabstand, das Lichtjahr, haben wir schon gehört. Ja? Also eine Lichtsekunde ist ungefähr der Abstand von der Erde zum Mond. Das ist ungefähr so weit wie ein gutes Auto. Ja? Also ich habe das eine oder andere, immer noch ein Diesel, tut mir leid, aber das fährt einfach so gut. Und der fährt 400.000 Kilometer, so ein Auto. Ja? Der kann eine Lichtsekunde weit fahren, so ein Auto in seinem Leben. Ja? Also das können wir uns noch vorstellen. Und alles andere, was wir dann später sehen im Weltall, das sind dann eben Lichtjahre, Lichtmillionen und Milliarden von Lichtjahren an Entfernungen. Aber was mich da auch fasziniert an diesem Bild, ist eigentlich die Leere, die man sieht. Man sieht, wie eigentlich dieser einsame Planet da in dem dunklen, kalten All schwebt und geradezu hängt. Das ist eine ganz dünne Schicht der Atmosphäre, die uns beschützt. Das ist eine ganz dünne Lage des Lebens, das uns am Leben erhält. Ich glaube, dieser Blick von außen, das ist so ein Blick eigentlich, wie Gott die Erde sieht. Ja? Also das ist etwas, was wir es jetzt sehen können. Keine Generation vor uns hat so die Erde sehen können. Wir sehen eigentlich die Erde, wie die Propheten sie nur in ihren Träumen und Visionen sehen konnten. Das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht, was wir haben, und das schenkt uns die Wissenschaft. Und das müssen wir genießen, und das verändert auch unser Blick selber auf die Erde, wie klein sie ist. Er spannt den Norden aus über dem Leeren, also das ist der Nordhimmel über dem Leeren, und hängt die Erde über das Nichts, schreibt Hiob. Also schon hatte man das Gefühl, damals hatten sie das Gefühl, wie die Erde über diesem Leeren, über diesem kalten Nichts hängt. Wir müssen sie beschützen, ist einer der Botschaften. Und dann bewegen wir uns hinaus in unser Sonnensystem, was wir eben schon hier so wunderschön da oben sehen. Wir haben die Sonne, die 8 Lichtminuten entfernt ist, 150 Millionen Kilometer. Und darum herum die Planeten, die sich um die Sonne bewegen, mit Milliarden Kilometern Entfernung zum Teil. Das Licht zum Jupiter und Saturn, das ist 2 Stunden unterwegs. Ja, wenn ich also jetzt den Laserstrahl losschicken würde, in 2 Stunden wäre er erst am Saturn angekommen. Und der Erste, der eigentlich dieses Sonnensystem so beschrieben hat und gut beschrieben hat wie hier, das war erst Kopernikus und dann Kepler, dass die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne sich kreisen. Um die Sonne kreisen. Und das war eine große Entdeckung damals. Damals herrschte eigentlich das griechische Weltbild. Und im griechischen Bild war die Erde im Mittelpunkt und alles drehte sich dann darum. Und es war ein hässliches System. Und Kepler fand, es konnte nicht sein, dass der Schöpfer sowas Hässliches geschaffen haben sollte, wie das Sonnensystem, das alte griechische Weltsystem. Aber für die Kirche damals war Glaube und Wissenschaft alles noch vereint. Ja, die Universitäten sind aus den Kirchen hervorgegangen, aus den Klöstern. Wissenschaft ist in den Kirchen passiert. Ja, viele Wissenschaftler waren Mönche, waren Jesuiten, waren weiß ich was. Also das waren es war ein ganz enger Link zwischen dem Wissen. Das Wissenschaftssystem war ganz eng in der Kirche integriert. Und man wollte deshalb damals das aristotelische, das griechische Weltsystem und das biblische mussten übereinstimmen. Das griechische System war richtige Wissenschaft. Das war etablierte Wissenschaft damals. Und das biblische Weltsystem, das war daneben und es musste übereinstimmen. Und Kepler sagte, ja, das stimmt nicht. Das griechische System stimmt nicht. Und fand dieses viel schönere System. Das hat für große Aufregung in der Kirche gesorgt, für viele Jahrhunderte. Und das gibt es auch heute noch, wenn jemand mit einer revolutionären Idee kommt, dann explodieren die Päpste und Bischöfe der Wissenschaft. Und manchmal zu Recht, manchmal eben auch nicht, wenn man eine abweichende Meinung hat. Und für Kepler war diese Entdeckung eine ganz, ganz wichtige, eine theologische auch. Wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister der Ordnung und regelgemäß an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Es herrscht Schönheit, Ordnung und es sind Regeln da. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und die finden wir auch immer wieder in unserem christlichen Glauben wieder. Gott ist derselbe, damals, heute und in Zukunft. Das ist eine zugrunde liegende, verlässliche Kraft, die dieses Universum geschaffen hat, die jetzt da ist und in Zukunft da sein wird. Darunter ist etwas, was sich nicht wie ein Chaos dauernd ändert. Ja, wir ändern unsere Gesetze dauernd. Ja, also jedes Jahr wird wieder irgendwas geändert. Ja, und wieder gibt's einen neue Techniken, neue Möglichkeiten. Die Regeln werden geändert und. Permanent. Im Universum ist alles immer das Gleiche. Wir nennen das Naturgesetze. Das sind Naturgesetze. Und die sind stabil. Und ohne diese Naturgesetze, ohne diese Stabilität wäre das ganze Weltall gar nicht möglich. Und ohne diese Stabilität der Naturgesetze wäre auch keine Naturwissenschaft möglich. Ich war mal in China bei einer großen Konferenz und da wurde erzählt von einem chinesischen Kollegen Wissenschaftsgeschichte, wie gut die chinesische Astronomie war bis ins frühe Mittelalter, bis ins 11., 12. Jahrhundert waren die Chinesen führend. Aber sie haben nie einen Kepler oder einen Kopernikus hervorgebracht. Und die Frage war, warum? Und er beantwortete das und sagt, ja, bei uns waren eigentlich der Himmel voll mit Geistern und Göttern. Und man fragte nicht, was die jetzt denken und was da passiert. Und im christlichen Glauben waren die Sterne einfach nur Schöpfungen, Objekte. Und dahinter war ein verlässlicher Gott. Das heißt, man konnte fragen, wie sich diese Schöpfung bewegt und was dahinter passiert. Und auf diesen Gedanken erstmal zu kommen, das hat sehr lange gebraucht. Also viele Wissenschaftshistoriker sagen, das ist nicht einheitlich, aber viele sagen, Naturwissenschaft ist bei uns im westlichen Kulturkreis entstanden, nicht trotz des Glaubens, sondern gerade wegen des Glaubens. In viel Spannung, aber eben auch nicht ohne den Glauben. Nun ja, und jetzt verlassen wir das Sonnensystem und schauen hinaus zu den Sternen. Jeder Stern ist eigentlich ein Sonnensystem. Jeder Stern, der dort oben glüht, ist wie die Sonne, mal kleiner, mal größer. Und der nächste ist im Abstand von 4 Lichtjahren, der nächste Stern. Unsere ganze Milchstraße, all die Sterne, die wir sehen, sind vielleicht ein paar 100 Lichtjahre, vielleicht 1000 Lichtjahre entfernt. Es gibt welche, die 10 oder 100.000 Lichtjahre entfernt sind. Die sehen wir da nicht mit bloßem Auge. Und Sterne sind auch nichts Statisches. Sterne werden geboren und sie sterben auch wieder. Was wir hier sehen, ist ein wunderschönes Farbenspiel einer Staubwolke. Eine große, gigantische Wolke von 100 Lichtjahren Durchmesser, wo sich der Staub im Zentrum zusammengezogen hat und aus diesen Staubklumpen haben sich neue Sterne gebildet. Jeder Stern ist aus Staub entstanden, aus Atomen, Wasserstoffatomen, später Kohlenstoff und anderen Atomen, hauptsächlich allerdings Wasserstoffmolekülen auch, die dort sind und Staub, weil das wie so ganz feiner Zigarettenrauch ist. Ist da oben nicht ganz so ungesund wie hier, also da ist es ganz okay. Es leuchtet rot, weil die Sterne, die neu entstanden sind, diesen Staub erhitzen und dann nur das rote Licht, wie beim Sonnenuntergang, nur das rote Licht eigentlich herauskommt. Und das produziert diese wunderschönen Farbenspiele im Weltall. Sterne werden geboren. Und Sterne sterben auch wieder. Und das sehen wir hier. Und sie sterben nicht nur sie siechen nicht dahin, sondern sie sterben oft mit einem richtigen Feuerwerk. Sie explodieren manchmal oder sie produzieren nochmal ein wunderbares Farbenspiel. Wir sehen hier einen Stern, der am Ende seines Lebens angekommen ist. Der ganze Brandstoff im Zentrum ist verbrannt. Ne? Wasserstoff wird umgewandelt in Helium durch Kernfusion. Unsere Sonne verbrennt jede Sekunde 5 Millionen Tonnen Wasserstoff, die einfach in Energie umgesetzt werden, jede Sekunde. 5 Millionen Tonnen. Und wir haben jetzt schon 5 Milliarden Jahre hinter unserem Rücken und wir haben noch ungefähr, viereinhalb bis 5 vor uns. Also Sonnenpaneele sind immer noch eine gute Investition. Wir haben noch also 5 Milliarden Jahre Sonnenlicht. Und was wir hier sehen, ist, wie der Stern sozusagen anfängt zu pulsieren und dann seine äußersten Hüllen abstößt und in den Weltraum hinaus schleudert. All das, was wir sehen an grünen Farben, das ist Material, was im Stern in der Kernfusion entstanden ist. Und das ist ganz wichtig, weil im Stern wird aus Wasserstoff Helium und daraus wird Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, bei großen Sternen am Ende sogar bis hin zum Eisen. Und diese neuen Elemente, die dort gebacken werden in Sternen, werden jetzt wieder hinausgeschleudert und werden wieder zu Molekülen und zu neuem Stoff. Wir können hineinzoomen hier, das sind diese kleinen Kaulquappen, das sind diese Fäden, die man dort gesehen hat. Und jeder dieser Kaulquappen ist eigentlich so groß, doppelt so groß hier wie unser ganzes Sonnensystem und 10 bis 10 Mal so lang wie unser Sonnensystem. Das sind Staubwolken, die hinausgeschleudert werden, die sich sammeln. Und dadurch wird das ganze Universum angereichert mit neuen Elementen, mit Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter. Und aus diesem Staub entstehen wieder neue Planeten und neue Sterne. Und all das, was uns ausmacht, der Kohlenstoff in uns, aus dem wir hauptsächlich bestehen, nicht? Der Sauerstoff, den wir atmen, den Stickstoff, den wir atmen, ist alles, die Stühle, auf denen wir sitzen, alles Material, aus dem wir gemacht sind, ist letztlich in so einem Stern schon gewesen. Wir sind Sternenstaub. Von Erde bist du genommen, Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist eine ganz fundamentale Aussage, die da in Genesis drinsteht. Eine ganz, auch eine ganz einfache Aussage. Ja? Wir sind nur Staub. Ja? Aber in Genesis steht noch mehr. Und da steht drin, dass du in uns der Atem Gottes ist. Ja? Also wir sind Staub mit noch irgendetwas mehr. Aber eigentlich, physikalisch gesehen, bin ich kein anderes Staubkernchen als jedes Staubkernchen, was hier auf der Erde liegt. Ja? In einem Teilchenbeschleuniger würde ich keinen Unterschied sehen zwischen mir und dem. Nur ich rede halt und das liegt da halt so rum. Wenn so ein Stern sehr groß ist, 10, 20, 30 Mal größer ist als die Sonne, dann macht er nicht nur so ein Feuerwerk, das über ein paar hunderttausend Millionen Jahre geht, sondern er macht es in einer ganz kurzen Phase. Innerhalb weniger Stunden, Tage explodiert so ein Stern und schleudert eine Explosionswolke hinaus. Und dann entsteht im Zentrum was ganz, ganz Besonderes. Dann wird Materie ganz eng zusammengepresst. So eng, dass es so schwer alles aufeinander sitzt, dass unter seiner eigenen Schwerkraft anfängt, in sich zusammen zu kollabieren. Es wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und hört nie auf zu kollabieren. Und dann kann man immer dichter rankommen und je dichter ich rankomme an diese Masse und je mehr Masse da ist, desto größer wird die Schwerkraft und am Ende entsteht dort ein schwarzes Loch. Und das ist das einer der faszinierendsten Objekte eigentlich im Weltall. Und wir simulieren das in Supercomputern bei uns, auch in der Gruppe. Hier einer meiner Studenten hat das gemacht. Die Farben sind Falschfarben, weil das ist eigentlich Radioemission aus ganz verschiedenen Frequenzen, vom Zentimeter bis zum Millimeterwellenlängenbereich. Aber wir haben das eingefärbt. Wir sehen, wie hier jetzt Material um so ein schwarzes Loch herum wirbelt. Und es wirbelt dann mit der Geschwindigkeit fast so schnell wie Licht. Ja, die Anziehungskraft ist so groß, dass alles sich darum herum mit fast der Lichtgeschwindigkeit bewegen muss. Und wenn es dann ganz in die Nähe des schwarzen Lochs kommt, hier im Zentrum, dann ist die Anziehungskraft so groß, dass man eigentlich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fliegen müsste, um noch stabil zu bleiben. Und das hat Einstein verboten. Nichts im Weltall darf schneller sich bewegen als das Licht. Das Licht ist das Schnellste, das Absolute. Es bewegt sich immer mit der Lichtgeschwindigkeit. Und wenn ich mich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen müsste, dann würde ich sogar in der Zeit reisen und es würde alles schief gehen. Also wenn ich sagen an diesen Punkt hineinkomme, dann entsteht dieser Ereignishorizont. Dieser Punkt, ab dem alles nur noch hineinfallen kann, aber nichts mehr heraus kann, weil ich schneller reisen müsste, als es möglich ist. Ja, das ist wie eigentlich ein Wasserfall, so kann man uns das vorstellen. Wir haben so einen Wasserfall, könnte ich noch vielleicht gegen anschwimmen, wenn ich ganz schnell schwimme. Aber sobald es über die Kante geht, ja, dann bin ich rettungslos verloren. Da kann ich so schnell schwimmen, wie ich will. Den Wasserfall, den kann ich nicht nach oben schwimmen. Und genauso passiert es am Rand von schwarzen Löchern. Jede Information, alles Material, was hineinfällt, verschwindet für immer, hindert diesen virtuellen Punkt, diesen Ereignishorizont. Und wir haben dann ausgerechnet, wie sowas aussehen sollte, wenn Licht darum ist. Also das Licht wird sogar abgebogen, bewegt sich in Kreisen drumherum, verschwindet da drin. Und und macht dann diesen Schatten des schwarzen Lochs mit einem Ring drumherum von Licht. Ja, das ist so das Zeichen des schwarzen Lochs. Und wenn man sowas sehen möchte, in den Zentren von Galaxien, wo dann sogar viele schwarze Löcher zusammenschmelzen zu einem super großen Monsterschwarzen Loch, dann muss man, auch bei den größten schwarzen Löchern, die wir kennen im Universum, müsste man von Niederhöchstadt aus ein Senfkorn in New York sehen können. Um das sehen zu können, mit Radiowellen, braucht man ein Teleskop so groß wie die ganze Erde. Deshalb haben wir eins gebaut. Und das ist das Event Horizon Telescope. Natürlich nicht nur ein einziges Teleskop, sondern es sind verschiedene Teleskopen, die zusammengeschaltet werden und ein super weltweites Teleskop ergeben. Und das ist auch eine wichtige Botschaft eigentlich. Man muss die ganze Welt haben, um sowas Besonderes zu erreichen. Und man muss die verschiedenen Perspektiven gebrauchen auf der ganzen Welt, um das richtig zu sehen. Man braucht wirklich die verschiedenen Perspektiven der ganzen Welt und kriegt dann ein ganz super scharfes Teleskop. Und wir haben dann dieses Bild eben gemacht und die Vorhersagen war da, wie es aussehen sollte, wo es sein sollte. Und dann haben wir das tatsächlich dann im April dieses Jahres vorgestellt in Brüssel bei dieser Pressekonferenz hier mit dem in dem Raum, wo auch die ganzen Brexit-Geschichten immer laufen und so. Also wir fühlten uns wie Rockstars da und haben dann dort unten das erste Bild gezeigt. Und wir machen jetzt nochmal diesen einen Zoom, den ich damals gezeigt habe. Schauen wir uns nochmal zusammen an mit der Musik von meinem Sohn. Der macht Filmmusik, wenn es klappt. Und jetzt starten wir mal. Wir fangen an mit einem Zoom, der einen Faktor 1 Milliarde hat, mit echten Bildern am Ende. Wir schauen Richtung dem Sternbild der Jungfrau. Da ist so eine Galaxie, ein Nebel, der ist vor 100 Jahren entdeckt worden, vor etwas mehr als 100 Jahren. Und drumherum ist eine große Blase mit Radiostrahlung, die man schon kannte. Und am Zentrum war hier so ein Strich, der zeigte zum Zentrum hin. Das sind 55 Millionen Lichtjahre weit weg. Und wir zoomen hinein und folgen diesem Strömung, die hinausschießt. Und es wird immer kleiner und näher. Und am Ende sehen wir das. Und zum ersten Mal sahen wir genau das, was man vorhergesagt hat aufgrund der Theorie von Einstein. Dieses Licht, das abgebogen wird. Und man schaut hier tatsächlich in diesen Dunkel hinein, in diesen Ereignishorizont. Man schaut hinein in das ewige Nichts, wo nichts mehr zurückkommt. Und wir haben das dann publiziert und es war eine unglaubliche Reaktion weltweit. Es war auf den Titelseiten aller Zeitungen um die ganze Welt herum. Natürlich auch im Internet, überall. Also Katzen und schwarze Löcher waren sehr beliebt. Es hat unglaublich viel Emotionen auch losgemacht bei Leuten. Und ich glaube, es hatte damit zu tun, und ich wurde oft auch gefragt, es hat damit zu tun, dass es uns ein bisschen an die Grenze bringt unseres Wissens. Und physikalisch können wir vielleicht auch nie weiterkommen als bis zu diesem Punkt. Weil keine Information physikalisch jemals da rauskommen kann. Dieser Raum besteht, er ist ganz klar dort oben, aber wir können nicht hineinsehen mit keiner Technik, um herauszufinden, was da drin passiert. Das ist ein ganz großes Problem in der Physik, das seit Jahren intensiv diskutiert wird. Wir haben keinen Weg hinaus. Und ich wurde dann gefragt, wie vom Spiegel, über ein ganzes Interview. Und am Ende kam man dann auch zu der Frage nach Gott. Antworten zu den ganz großen Fragen des Lebens war der Titel hier. Und mit dem Journalisten schreibe ich jetzt auch ein Buch zu dem Thema, was nächstes Jahr rauskommen wird. Bei dem Verlag, der Hawking auch rausgebracht hat. also das Wissenschaft bringt uns manchmal einfach an die Grenze dessen, was wir wissen können. Aber sie fordern uns auch hinaus. Und was wir hier sehen, ist eine Milchstraße, Andromeda. Genauso sieht unsere Milchstraße auch aus. Mit dieser Nebel, den wir hier sehen, sind 200, 300, 400, also Faktor 2, weiß man nicht so genau, 400 Milliarden Sterne, die um ein gemeinsames Zentrum kreisen. Im Zentrum ist so ein großes schwarzes Loch, genau hier im Zentrum, das ungefähr 1 Million Mal die Masse der Sonne hat. Und hier herum kreisen all die Sterne. So würde unsere eigene Milchstraße aussehen, die wir am Sternenhimmel sehen, die Milchstraße. Wenn wir sie von außen sehen könnten, würde sie ungefähr so aussehen. Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer, sagt Jesaja. Und er redet, der sitzt da in der Wüste, schaut sich diese Milchstraße an und hat das Gefühl, ein unermessliches Heer zu sehen. Wir haben heute angefangen zu zählen mit einem Satelliten, das hat ungefähr, der hat 1 Milliarde Sterne gezählt. Ja, das ist nur weniger als 1% der Sterne in unserer eigenen Milchstraße. Diese ganze unermessliche Größe werden wir nie mit irgendwelchen Teleskopen messen können. Aber Jesaja hatte das schon im Gefühl, dass es unermesslich groß ist. Und dann dieses Bild hier, was immer mein Lieblingsbild ist, das ist ein Bild von der Größe eines Nadelöhrs, das man gegen den Himmel hält und schaut durch dieses Nadelöhr und schaut dort und was sieht man? All diese Flecken. 2 Wochen hat das Hubble Space Teleskop dann auf diesen Himmelsfleck gestarrt. Und jeder dieser Flecken ist eine eigene Milchstraße. Ja? Eine eigene Milchstraße. Jedes davon wieder mit Hunderten von Milliarden Sternen und auch jeder davon wieder mit Planeten wahrscheinlich drumherum. Und dann braucht man irgendwie 20 Millionen Nadeln, um den ganzen Himmel sich anzuschauen. Ja? Und man findet, dass man tatsächlich 1 mit 22 Nullen Sterne im Weltall hat. Und die Aufgabe für die Erstsemester bei uns ist immer auszurechnen, wie viele Sterne gibt es im Himmel aufgrund dieser Messung. Wie viele Sandkörner gibt es an den Stränden der Welt? Und das ist tatsächlich ungefähr vergleichbar. Wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Also wenn man die Wüsten mit dazu nimmt, dann gibt es mehr Sandkörner. Aber an den Stränden so viel Sand am Meer messen kann. Jeremia, der hatte das schon auch wieder im Gefühl, wie groß eigentlich dieses Weltall ist, wie unglaublich groß dieses Universum ist. Und dann geht die Sonne wieder auf, wir sind wieder hier, wir sehen nur noch von hier bis Frankfurt oder bis eben zum Horizont. Und da stellt sich einem die Frage, wer ist der Mensch? Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Wissenschaftlich gesehen sind wir ein Staubkorn auf einem Planeten, der nur ein Staubkorn ist. Aber doch wird der Psalmist und auch ich eigentlich nicht traurig von diesem Gedanken. Denn etwas anderes macht uns wichtig. Es ist nicht unsere Kraft. Wir könnten diesen Planeten mehrfach zerstören, aber das wird das Universum überhaupt nicht irritieren. Ja? Das Einzige, was wir da zerstören, wäre uns selber. Was uns besonders macht, ist nicht unsere Kraft, unsere Macht. Was uns besonders macht, ist das, was in uns ist. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir können etwas, es geht noch weiter, ich erzähle nicht alles. Aber wir haben Möglichkeiten, die der Rest des Staubes auf dieser Erde nicht hat. Was würde fehlen, wenn wir nicht da wären in dieser Welt? Das Staubkorn ist nicht so wichtig, aber Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind Dinge, die wir in diese Welt hineinbringen. Wir bringen etwas ganz Neues in dieses Weltall. Vielleicht irgendwo anders auch, aber wir auf dieser Erde haben Glaube, Liebe, Hoffnung. Das tragen wir in uns. Und für mich ist es unwahrscheinlich, dass das nur ein Dreckeffekt ist, dass es nur ein Zufall ist. Sondern für mich ist das ein Zeichen dafür, dass es von einem Schöpfer spricht, der von Anfang an da war, bei dem auch Glaube, Liebe, Hoffnung schon angelegt sind. Von Anfang an da war. Also es ist nichts, was zufällig da ist, sondern was uns gegeben ist als Aufgabe. Was uns besonders macht, ein Auftrag, den wir haben. Und was etwas widerspiegelt von diesem Schöpfer, der da ist, der nicht nur Naturgesetze ist. Ja, am Anfang waren sicher die Naturgesetze, am Anfang war das Wort. Aber am Anfang war auch der, der uns heute noch liebt und dem wir nahe kommen können. Und das ist etwas, das mich immer wieder trägt in meinem Leben und auch in meiner Wissenschaft. Danke.
Wir kommen jetzt zum sogenannten Q&A, Frage- und Antwortspiel. Das heißt, wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen, also über 30 Fragen. Das ist wahnsinnig viel. Wir können nicht alle beantworten, aber damit wir viele Fragen beantworten können, werden wir die ganz kurz stellen. Und Heino Falke hat 1 Minute Zeit für eine Antwort pro Frage, damit wir das auch kurz und knapp hinkriegen.
Und wir haben eine Neuerung,
kommt
etwas Neues, eine Innovation. Wir haben einen Anwalt für die Agnostiker, Atheisten und alle Dawkins dieser Welt. Haben wir eingeladen, den Kai. Kai, habt ihr eben, er spielt himmlisch Gitarre. Er kann aber auch ganz irdische Fragen stellen. Ist Philosoph und Mathematiker, glaube ich auch, oder?
Geschichte.
Geschichte und Philosoph, genau. Verdient nichts, sagt er, genau. Aber du hast die erste Frage, du hast den ersten Schuss.
Ja, ich habe von dir, also hochfaszinierend, was du uns erzählt hast. Ich habe mich ein bisschen gefragt, Gott, okay, den kann man da sehen, hinter all diesen Dingen, man kann da überall sagen, das haben wir schon gehört, ja, diese Gesetze, das ist schön, das ist Ordnung, da ist etwas dahinter. Aber wo ist da Jesus? Wo ist Kirche? Warum Kirche?
Meine, ja.
Du kannst das alles alleine in deinem Kämmerchen, in deinem Labor, im Team machen. Warum Gemeinde? Wo ist da Auferstehung? Wo ist das Kreuz? Sind das nicht Sachen, die man irgendwie schwer aus dem schwarzen Loch rauskriegt? Hinein?
Wir waren mal in Versailles, da war ein riesengroßer Palast. Ja? Und ich habe mich gefragt, was soll das? Und es war natürlich dazu da, um den König da ins gute Licht zu setzen. Das drückte aus die Allmacht des Sonnenkönigs. Und ich glaube, so ist das Weltall ein Ausdruck der Allmacht Gottes. Aber Gott hat auch noch einen zweiten Palast. Und das ist für mich der Stall in Bethlehem. Ein ganz kleiner, ärmlicher Palast, der so ärmlich ist, wie wir Menschen sind. Und ich glaube, in der Spannung leben wir. Wir sehen dieses wunderschöne, große Weltall. Und wir sehen das ärmliche und manchmal auch sehr schwere Leben, das wir haben. Und auch da kommt einem Gott nahe. Und ich glaube, diese Größe kann ich erfahren mit der Astronomie. Die Nähe Gottes, die Menschlichkeit, die kann ich nur im Stall zu Bethlehem erfahren. In Menschen und im Mensch Jesus.
Kai hat die Aufgabe, immer wieder nachzufragen. Wenn er mit einer Antwort nicht zufrieden ist, hat er also das Mandat, immer wieder reinzugrätschen und sagen, alles nett, aber überzeugt mich nicht. Wir kommen jetzt zu eurer Frage. Was antworten Sie denjenigen, die Gott durch seine naturwissenschaftliche Überlegbarkeit als Nicht-Existenz erachten?
Ja, das kannst du nicht. Also man kann nicht, Entschuldigung, man kann Gott nicht wegbeweisen. Wie ist der Kerl nochmal? Hawking, genau. Hawking. Das war jetzt nicht. Ihr müsst wissen, wenn ihr oben steht, dann vergesst ihr alles. Ja, also
das ist unser Job hier.
Das ist wirklich Hawking. Auch am Anfang, du brauchst zumindest die Naturgesetze, um anzufangen. Ja, was ist das Erste, was Gott getan hat? Nicht Licht zu schaffen, sondern er hat gesprochen. Gott sprach. Am Anfang war das Wort. Und auch jede naturwissenschaftliche Kosmologie beginnt mit etwas, nämlich einem Satz von Naturgesetzen, von Regeln, die da sind. Also diesen Anfang, den braucht man immer. Die Frage ist natürlich, was ist das für ein Gott? Ist es nur Naturgesetze oder ist es eben mehr? Und das ist die unterschiedliche Sichtweise. Und das mehr an den Unterschied eines Menschen, ja, den kann ein Teilchenbeschleuniger nicht sehen, aber ich sehe den Unterschied in dir oder in meiner Frau oder in anderen und Beziehungen sind da wichtig. Also was die Natur Gottes ist, da können wir drüber streiten, weil Menschen unterschiedlich sind, aber dass irgendwas am Anfang sein muss.
Da gab es einen Gong, den hast du nicht gehört.
Ja. Wir haben uns in der Uni, kommt so einer rein und sagt, Hora est, jetzt müsst ihr den Mund halten, bei einer Doktorprüfung.
Ich habe eine Frage, die vielleicht in die Richtung geht, weil du von Naturgesetzen sprichst. Hier schreibt jemand, hebt Gott seine Naturgesetze manchmal auf, um Wunder zu tun?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Ich glaube inzwischen nicht. Ich glaube, dass er seine Naturgesetze wirklich liebt. Aber im Rahmen dieser Naturgesetze ist unglaublich viel möglich, was man sich gar nicht vorstellen kann. Also allein die Tatsache, dass aufgrund der Naturgesetze wir entstehen, das ist eigentlich ein unglaubliches Wunder. Wenn man sich vorguckt, dass also Sterne explodieren und kommen wieder zusammen und am Ende steht hier ein Mensch und redet und denkt über dieses. Aber ich kann es natürlich nicht beweisen. Ja, das ist was, was man nicht beweisen kann. Ein Wunder ist immer eine Ausnahme. Ja? Ich vermute, dass er das auch so hinkriegt.
Also auch Auferstehung. Das ist auch möglich.
Ja, wer weiß denn, was danach noch kommt?
Ich meine, die von Jesus.
Ja,
die
ja,
ist
ja
schon
ja,
danach.
Ja, ja,
das sind
ja,
wir ja.
Ja, 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 ja.
Das erklärst du innerhalb von naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die Auferstehung von Jesus?
Ja, ist eine gute Frage. Und da hast du mich erwischt.
Ich mach nur meinen Job.
Nee, kann ich nicht. Ich glaub's trotzdem. Also, wie Gott das am Ende macht, gemacht hat, ja, werde ich sowieso nicht rauskriegen. Ja, das kann ich nicht naturwissenschaftlich überprüfen, wie das damals war.
Okay.
Ja, aber ich werde es ja irgendwann rauskriegen. Also ich bin da ganz entspannt.
Hier ist eine Frage, die fand ich total spannend. Ich glaube, alle haben gelacht und gezuckt, als du gesagt hast, Einstein hat uns das verboten.
Ja.
Und hier fragt er, Einstein ist jetzt lange her.
Aus heutiger Einstein Sicht, ist auch schon tot, ja.
Mit Überlichtgeschwindigkeit und Wurmlöchern, ist das überhaupt wissenschaftlich denkbar?
Das ist einer der Fundamentalprinzipien, das war nicht nur Einstein, also man hat es auch wirklich vorher entdeckt, dass hier eine Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Das ist eigentlich eine Messung, das ist eine Feststellung, die so ist. Die ist ganz tief eingebacken in die gesamte Naturwissenschaft, in die Physik, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Sonst würde wirklich alles schief laufen. Es wäre noch nicht mal Wärmestrahlung und was ich was. Also die ganze Elektrodynamik, alles hängt damit zusammen, dass Licht konstant ist. Deswegen, ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, schneller als Licht zu reisen, wobei es immer noch auch bei Wurmlöchern kann man nicht wirklich schneller. Man krümmt den Raum einfach, ja, und kann sozusagen eine Abkürzung nehmen, aber man geht nicht wirklich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit.
Das wollte ich auch sagen.
Genau.
Deine nächste Frage.
Glauben Sie, dass es noch auf einem anderen Planeten Leben oder eine menschenähnliche Intelligenz gibt?
Fragt Herr. Ja, die Frage kommt immer, die kann man sich darauf verlassen, dass die kommt. Auszuschließen ist es nicht. Es gibt so viele Planeten, es kann durchaus sein. Nur wir können nie mit ihnen reden wahrscheinlich, weil wenn es die gibt, dann sind sie unglaublich weit weg. Ne? Wenn ich da anrufe, dauert es 1000 Jahre, willst du mal zum Essen kommen? Das dauert. Dann bin ich schon ein bisschen grauer, noch grauer, wenn die Antwort kommt. Aber wenn es da Leben gibt, ist es auch Teil der Schöpfung und unterliegt den gleichen Naturgesetzen und vielleicht auch den gleichen spirituellen Nöten. Und ich sage immer, wenn wir Leben entdecken, ja, dann machen wir das, was wir immer gemacht haben. Wir gehen mit unseren Missionaren dahin und reden mit ihnen. Das ist, wenn sie uns lassen.
Hast du noch eine Frage? Nee, dann machen wir weiter. Die Frage, warum sollte sich so ein großer Gott bei so einem großen Universum ausgerechnet die Erde aussuchen, um dort Menschen zu schaffen, die ihm gleich sind?
Ja, hier steht, es geht in die gleiche Richtung, wenn wir ein Sandkorn auf einem Sandkorn sind, wie kann Gott Beziehung zu uns aufnehmen? Warum nimmt Gott gerade zu uns Beziehung?
Ja, und das bleibt das große Rätsel. Ich glaube, dass die Erfahrung von all den Menschen, auch die Propheten, die damals in der Wüste gesessen haben, ihre Nichtigkeit erkannt. Mhm. Ja? Und sie haben gleichzeitig erkannt, dass sie geliebt sind. Mhm. Und das war das Einzige eigentlich, was sie letztlich getragen hat. Und auch in meinem Glauben ist eigentlich das Einzige, was mich hält, ich kann meinen Glauben nicht beweisen, das ist so, ist das Ja, das Gott zu mir gesprochen hat. Mhm. Und das ist etwas, was ich glauben und empfangen muss. Und diesen Moment des Empfangens, das war auch ein Moment in meinem Leben, so eine Entdeckung, wie eine wissenschaftliche Entdeckung. Mhm. Gott liebt mich. Mhm. Und das ist was, an dem ich mich festhalte. Mhm. Und aber es ist nicht zu beweisen. Aber es macht es eigentlich noch größer. Also wenn du das siehst, dann ist es noch viel größer und wunderbarer, dass Gott erfahrbar ist und dass viele Menschen durch die Geschichte hinweg ihn erfahren haben.
Mhm. Vielleicht da dann doch eine Frage. Ist es dann sinnvoll oder in welcher Weise kann man denn Gott dann in die Wissenschaft bringen? Kann man in einem Paper, oder ist das dann nicht eine gute Idee, wenn Gott überall ist und hinter allen Dingen ihn auch, das haben wir ja gemacht, irgendwie im 17. Jahrhundert, zum Beispiel, Gott in die Wissenschaft zu tragen, also in einem Paper ihn in Theorie einzubauen, in eine Formel, ihn irgendwie zu fassen wissenschaftlich. Oder ist das immer nur so ein Gott, der dahinter, ich meine, früher war Gott auch hinterm Blitz, heute sagen wir, nee, das ist irgendwie nur eine schnelle Entladung. Also Gott ist ja irgendwie ein bisschen geschrumpft im Laufe der Zeit. Früher war der überall, wo man sich wundert, ist Gott. Und je mehr man versteht, desto kleiner wird dieser Gott.
Also, kann man den noch gebrauchen? Wenn du jetzt aber das freie Feld läufst und dein Kind wird vom Blitz getroffen, ja, dann hilft es dir nicht, dass du weißt, das ist ja irgendwie nur eine dumme Entladung. Ja? Also die Grundfrage hat sich auch die Naturwissenschaft, warum das passiert, was da passiert, warum gerade in meinem Leben und wie gehe ich mit meinem Leben damit um, hat mir die Wissenschaft kein bisschen geholfen. Ja? Und Wissenschaft beschränkt sich eben nur, also Naturwissenschaft, Physik beschränkt sich eben nur auf diesen Teil, den ich einfach nur messen kann und aber das hilft mir am Ende nichts. Ich brauche, denke ich, am Ende immer noch, ich brauche beides zusammen. Ich brauche die Welt, so wie sie ist, aber ich brauche auch die Gemeinschaft mit den Menschen und ich brauche einfach die Zusage Gottes in meinem Leben, um mein Leben zu gestalten. Also das gehört zusammen.
Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erzählen? Du hast, ich weiß nicht, wie bist du zum Glauben gekommen? Also von als Naturwissenschaftler und was machst du mit deinen Zweifeln?
Das ist natürlich blöd. Also ich habe nicht immer was von Gott und so gehört, das war immer sehr fern. Und ich war dann in einem bei einer Jugendveranstaltung. Ich war Kindergottesdienstmitarbeiter, aber das war irgendwie, das habe ich nur so gemacht. Ne? Und es war auch nichts Besonderes an diesem Wochenende. Aber ich wurde wach und hatte das Gefühl, Gott ist Liebe, Gott liebt mich. Und das war einfach so was, was mich auf die Spur gesetzt hat. Und ich habe dann angefangen, eben dann diese Bibel zu lesen und wirklich auch jahrelang mich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, einfach um mehr davon zu erfahren. So wie Naturwissenschaften. Zu gucken, hält das? Ne? Genau wie ich eben gesagt habe. Ne? Man sieht dieses erste Bild und das ist wunderbar, aber trägt diese Beziehung. Und für mich hat sie getragen. Und ich bin froh, dass ich beides gemacht habe. Einmal dieses wirklich plötzlich erfahren, auch zulassen der Gewissheit, dass Gott mich trägt. Aber auch, dass Gott es ausgehalten hat, dass ich ihn immer wieder hinterfragt habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Zweifel ist für mich ganz wichtig im Glauben.
Vielen Dank. Wie gesagt, viele, viele Fragen. Heino Falke bleibt doch im Anschluss an den Go Special da. Traut euch, ihn anzusprechen.
Ja.
Für manche Fragen, wir können leider nicht alle stellen. Ein wichtiger Hinweis noch, es kam mehrmals auch die Frage, gibt es deinen tollen Vortrag irgendwo zum Runterladen oder zum Anschauen? Also wir arbeiten dran, dass er dann auch auf der Go Special und der Andreasgemeinde Homepage zu finden ist. Und dann könnt ihr ihn da auch nochmal angucken und den Link weitergeben für Leute, die es heute nicht geschafft haben. Vielen Dank.
Vielleicht noch, ja, okay. Noch zwei Sachen. Entschuldigung.
Ja?
Zwei Sachen. Das eine ist, ihr habt einige Fragen gestellt, die morgen und übermorgen beantwortet werden. Denn das Oktoberfest geht ja weiter. Zum Beispiel die Frage, wie ist das Wissenschaft mit der Schöpfungsgeschichte zusammengestellt? Die Frage morgen. Oder die Frage angesichts der Klimakatastrophen, die könntest du vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Warum so viel Geld da investieren, wenn wir eigentlich genug hier zu tun haben, war eine Frage.
Ja, aber ich meine, der einzige Grund, warum wir jetzt all diese Messungen, dieses globales Verständnis haben, das, weil wir globale Wissenschaft machen auf allen Bereichen. Okay. Also ich glaube, wir sind einfach neugierig und das führt in schlechte Richtungen, aber es gibt uns auch neue Erkenntnisse und wir brauchen das alles eigentlich.
Super. Vielen, vielen Dank. Nur als letztes, genau. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Da müsste ein Geschenk unter meinem Stuhl ja, okay. sein.
Das ist nicht der Kugelschreiber, sondern das andere. Genau.
Und das wollten wir dir überreichen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Auch danke an dich, Kai.
Aus Hessen, aus Niederhöchstadt. Okay. Aus Heim.
Vielen Dank.